Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Die Kapitalmarktunion kommt voran mit
Harald Kuhn, Partner bei Bödecker Ernst & Partner,
und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Heute wieder ein aufsichtsrechtliches Thema. Die Europäische Union hat wieder zugeschlagen. Positiv. Kommt voran.
Sie kommt voran, genau. Kapitalmarktunion ist ja ein Thema, das schon länger in der Welt ist, und im Rahmen dessen, als Teil des Packages, findet ja auch die Überarbeitung der AIFM-Richtlinie statt. Und heute soll es uns nochmal gehen um eben die aktuelle Richtlinie zur Änderung der AIFM-Richtlinie, über einen Teilaspekt. Das heißt, über die in dieser Änderungsrichtlinie enthaltenen Regelungen für Kreditfonds hatten wir im Dezember schon berichtet, ich glaube mit einem beleuchtet. Das war nach Abschluss der Trilogverhandlungen, und jetzt aus aktuellem Anlass wollen wir uns auch nochmal der Richtlinie im Übrigen zuwenden. In der zurückliegenden Woche hat der Europäische Rat dieser Änderungsrichtlinie zugestimmt, einstimmig, wie ich gesehen habe. Damit ist sie jetzt durch das Gesetzgebungsverfahren durch. Die wird demnächst im Amtsblatt der EU veröffentlicht, tritt 20 Tage später in Kraft. Und dann beginnt die Uhr zu ticken für die 24 Monate Frist, die die einzelnen Mitgliedstaaten haben für die Umsetzung in ihr nationales Recht.
Ja, jetzt ist das ja erstmal vom Titel ein bisschen sperrig. Diese Richtlinien, ist ja anders als das gute Kita-Gesetz oder sowas, wo man irgendwie schon weiß, was auf allen zukommt. Birgt sich denn hinter der AIFM-Änderungsrichtlinie?
Also im ersten Schritt ist es das Ergebnis des landläufig sogenannten AIFMD-Review, dass also die Kommission oder die EU nach einigen Jahren überprüft, ob die Richtlinie sich bewährt hat, wo sie verbesserungswürdig ist. Und das ist dann letztendlich das Ergebnis eines ziemlich langen Prozesses. Ich glaube, der erste Richtlinienentwurf ist 2021 veröffentlicht worden, und da wurde ziemlich lange diskutiert, Änderungen eingefügt, und am Ende hat man dann eben im Trilog den Kompromiss erarbeitet, der jetzt tatsächlich zur Richtlinie wird, wenn er denn im Amtsblatt veröffentlicht ist.
Ja,
worum geht's?
Trilog, da fällt mir ein, hier ein Schulkamerad von mir tatsächlich auf die Frage, was ist analog, die Vergangenheit von analügt. Jetzt sind wir bei Trilog mit den drei wesentlichen Kompetenzträgern innerhalb der Europäischen Union, die dann jetzt hier dazu kommen, was zu beschließen, jetzt auch hier für diese Änderungsrichtlinie. Haben sich also, wer ist es nochmal, EU-Parlament,
EU-Rat
und
Kommission.
Und Kommission geeinigt, das noch einmal wieder zu verbessern.
Ja, also das Verfahren ist, sagen wir, nicht ganz unumstritten. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, dass das jetzt auch nicht, urdemokratisch ist, wenn ein Vorschlag für ein Gesetzgebungsvorhaben, Rechtsetzungsvorhaben in die Welt gesetzt wird und am Ende des Tages dann mehrere Monate hinter verschlossenen Türen eben in den Trilogsitzungen die Kompromisse ausgehandelt werden und das Ergebnis dann im Grunde genommen ja feststeht, weil alle drei Institutionen haben nun mal den Kompromiss eben, das ist der Punkt, erstmal unter sich ausgekaspert. Und am Ende stimmen sie natürlich dann auch alle zu, weil sie sich ja dann vorab schon geeinigt haben. Aber ich halte das durchaus für zweckmäßig, dass man eben in einem, in einer Organisation der Größe der EU mit dieser Teilnehmerzahl und drei beteiligten Institutionen, scheint mir das ein noch vernünftiger Weg zu sein, wie man solche Sachen eben regeln kann, damit man überhaupt was zum Abschluss bringt in angemessener Zeit. Ich glaube, über die erste OAF-Richtlinie wurde länger verhandelt als jetzt hier über die Änderungsrichtlinie. So, worum geht's? Den ersten Überblick bekommt man in dem Erwägungsgrund 1. Da geht es erstmal darum, dass die EU erkannt hat oder beschlossen hat, dass die Regeln für Fonds für AIF, also für Nicht-OGAF, die Kredite vergeben, harmonisiert werden sollen. Das heißt, es soll in der EU einen einheitlichen Rechtsrahmen geben für Kreditfonds mit dem Ziel Minderung der Risiken für die Finanzstabilität und Gewährleistung eines angemessenen Maßes an Anlegerschutz. Ja, das erste ist sozusagen die ureigenste Aufgabe der AIFM-Richtlinie. Deswegen ist sie damals geschaffen worden in der Finanzkrise, als ein gewisses Maß an Regulierung geschaffen werden sollte, um die Finanzmärkte und die Stabilität eben zu schützen. Ja, was ein angemessenes Maß an Anlegerschutz ist, lassen wir dann an der Stelle offen, weil ja die AIFM-Richtlinie eigentlich keine Produktregulierung ist. So, dann eine Klärung der geltenden Standards für AIFM, die ihre Funktionen an Dritte übertragen. Das heißt, kurz, Stichwort ist hier die Auslagerung.
AIFM oder AIF?
AIFM.
Aha, also
die, Portfolio. Die AIFM, die lagern
die Auslagerung, aus. Wie zum Beispiel Portfolio-Management oder Risikomanagement, solche Auslagerungen aus dem AIFM auf ein anderes reguliertes Vehikel.
Ja, da heißt es in dem Erwägungsgrund eben, dass die Änderungsrichtlinie strengere Vorschriften für die Übertragung an Dritte einführen will. Und mit dem Fazit dann, dass dann bei verschärfter Aufsicht leichter auf die besten Ressourcen von Marktspezialisten zugegriffen werden könne.
Das also, habe ich noch nicht ganz verstanden.
Leuchtet mir auch nicht ein. Das lassen wir am besten mal weg. Erwägungsgrund 1, wie gesagt, soll einen Überblick geben, aber am Ende ist es nicht das, was hinter in den Regeln steht. Jedenfalls kann ich es da nicht wiedererkennen. Dann gibt es Änderungen im Bereich der Verwahrstellen, also zur Sicherstellung der Gleichbehandlung von im Einrichtung, die Verwahrstellen Dienstleistungen erbringen. Aber das ist auch jetzt nicht tiefgreifend, was da passiert, ne? Auch nach meiner Einschätzung. Vielleicht sieht das eine Verwahrstelle anders, aber also beim Durchscrollen der Richtlinie sehe ich da jetzt auch nichts, was wirklich ein Kracher ist. Dann hat die EU-Kommission mit diesem Richtlinienvorschlag die Optimierung der Erhebung von Aufsichtsdaten angestrebt. Das ist ganz kurz gesagt das Berichtswesen der AIFM gegenüber ihren Aufsichten wird sportlicher. Es wird umfangreicher, es wird anspruchsvoller, damit eben auch die Behörden und am Ende dann eben auch ESMA da mehr Daten haben, um über die Finanzmarktintegrität zu wachen.
Ja, da kann man sich ja auch jetzt darüber streiten, ob das dann eben so positiv ist, weil das natürlich auch wieder ein erheblicher Mehraufwand ist auf Ebene derer, denn die Daten erstmal erheben und dann übermitteln müssen.
Es wird niemals einfacher oder günstiger. Und am Ende ist das
immer mehr Aufwand. Aber ich dachte, das ist eine Verbesserungsrichtlinie.
Es kommt immer auf die Perspektive an. Also ich meine, das mit den Kreditfonds bewerte ich durchaus positiv. Das war ja schon immer ein Flickenteppich und Deutschland hat sich ja erst 2015 im Grunde genommen mit einem veröffentlichten, mit einem quasi offenen Brief der BaFin also in das Lager derjenigen EU-Mitgliedstaaten geschlagen, die Kreditvergabe durch Fonds überhaupt erlauben. Und insofern es hat lange gedauert, aber es ist schon okay, wenn das jetzt, oder positiv, wenn das mal in ein mit ein paar Pflöcken einheitlich gestaltet wird. Dann Thema Liquiditätsmanagement-Instrumente. Der Einsatz von Liquiditätsmanagement-Instrumenten in der gesamten EU soll vereinfacht werden. Gut, das hat mir jetzt auch nicht eingeleuchtet. Also derzeit gibt es, glaube ich, keine Regelung in der Richtlinie, die Liquiditätsmanagement-Tools regelt. Solche Dinge wie Aussetzung der Anteilrücknahme, Kündigungsfristen, Mindesthaltefristen, Rücknahmeabschläge, das sind so einige Beispiele dafür, die man darunter fällt, die darunter fassen kann. Insofern weiß ich nicht, inwieweit die Richtlinie jetzt neue Möglichkeiten eröffnet. Machen konnten die AIFM das im Prinzip schon immer, also solange sie nicht ihr nationales Recht oder ihre örtliche Aufsicht da Einwände hatte oder Gründe angeführt hat, die das eben ausgeschlossen haben. Wie auch immer. Und was in dieser Änderungsrichtlinie auch enthalten ist, auch wenn es das jetzt heute nicht an dieser Stelle beschäftigen soll, ist, dass es auch jede Menge Änderungen gibt in der OGAF-Richtlinie. Das heißt, die EU-Kommission nannte das in dem Erwägungsgrund EU-weit harmonisierte Plain Vanilla Investmentfonds für Kleinanleger. Damit sind OGAF gemeint, UCITS, die auch einige Änderungen erfahren. Und wenn man die nebeneinander legt, die Änderungen für AIF und die Änderung für OGAF, sieht man, dass es da auch auf eine letztlich eine Angleichung hinausläuft. Also viele, viele Änderungen sind gleich an vielen Stellen. So, ja, das erste Thema Kreditfonds, das hatten wir ausführlicher schon beleuchtet im Dezember. Das will ich hier nur kurz anreißen. Da war ich ja ganz angetan davon, dass dieser Begriff Darlehensvergabe so ganz ordentlich definiert ist, weil es eben eigentlich alle marktüblichen Gestaltungen erfasst. Es kommt jetzt nicht darauf an, wer den Vertrag unterschreibt, sondern es kommt darauf an, dass der AIF bzw. sein Manager bei der Gestaltung so einer Transaktion am Tisch sitzt und sie eben die Struktur vorgibt. Und dann spielt es keine Rolle, ob das über einen Dritten passiert. Das schließt meiner Meinung nach auch diese Fronting-Bank-Gestaltung ein oder über ein SPV. Das ist sachgerecht, marktgerecht. Dann möchte ich hier noch hervorheben, die Obergrenze für Leverage, für offene Kreditfonds 175%, für geschlossene 300%, so im Verhältnis zwischen dem Risiko auf Basis der Commitment-Methode und dem Netto-Inventarwert. Sozusagen, damit sind die Pflöcke auch eingeschlagen. Scheint mir aber auch sachgerecht, weil also ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten 5-6 Jahren doch einige Fonds-Dokus über Debt-Funds, Direct-Lending-Fonds gehabt und viele bieten schon einen Leveraged und einen Unleveraged Vehikel an, nach Gusto oder nach den Möglichkeiten der Anleger, aber hochgehebelt war in meiner Erinnerung keiner davon. Was unzulässig ist, was ich auch für eine vernünftige Regelung halte, dass kein AIF eine sogenannte Originate-to-Distribute-Strategie fährt, also Darlehen zu vergeben, allein mit dem Ziel, diese Darlehen umgehend irgendwo zusammenzupacken in ein Portfolio von Forderungen und zu verbriefen oder auf andere Weise in den Markt zu geben, ist den AIF nicht erlaubt. Ich meine, da denken wir alle natürlich an die Global Financial Crisis, wo genau das passiert ist in Teilen. Und jeder Kreditfonds muss 5% des Nominalwerts zurückbehalten, so als Kreditrisiko. Und das ist auch eine bekannte Regelung. Ich meine, die Banken haben es, die in der Verordnung über SDS-Verbriefung steht es auch so drin. Und sag mal, ich finde es fair, dass das dann natürlich auch für AIF gilt, dass sie nicht anders agieren können. So, das Stichwort Auslagerung. Die strengere Aufsicht spiegelt sich vor allem wieder in der Änderung von Artikel 7 der AIFM-Richtlinie. Da geht es eigentlich um die Zulassung und welche Informationen und Unterlagen jemand, der AIFM werden will, der seiner nationalen Aufsicht zur Verfügung stellen muss. Bislang war das sehr dünne geregelt. Da waren auch Angaben über Vereinbarungen, die zur Übertragung und Weiterübertragung von Funktionen an Dritte getroffen wurden, also Auslagerungsverträge, Delegation Agreements. Und künftig gibt es konkrete Mindestangaben. Da gibt es dann jetzt einen neuen Buchstaben E. Und da muss man also schon wesentlich genauer sein. Also ich kann an dieser Stelle nicht abschließend beurteilen, ob damit wirklich eine Verschärfung verbunden ist, weil nationale Aufsichten auch schon, glaube ich, aufgrund ihrer eigenen Kompetenz zusätzliche Informationen verlangen können, wenn sie das für erforderlich halten. Und ich glaube auch, kein AIFM wird sich dem widersetzen mit der Begründung, dass die Richtlinie das nicht hergibt. Aber sagen wir, hier wird ein Katalog von Mindestangaben in die Richtlinie eingefügt. Und das ist dann, denke ich, das, was dann auch die Kommission oder der Urheber dieser Formulierung im Erwägungsgrund 1 da unter strengere Aufsicht versteht. Die Aufsicht will auch mehr Informationen und das hängt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass die Aufsichten besser beurteilen wollen oder mehr Möglichkeiten haben zu beurteilen, ob ein AIFM, mal ganz stark verkürzt, eine Briefkastenfirma ist oder nicht. Das heißt, haben die genug eigene Substanz da vor Ort? So anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Das liest man auch aus den Informationen über die Geschäftsleiter ab, die mit dem Zulassungsantrag geliefert werden müssen. Das ist bisher auch ganz dünn. Auskunft über die Person, die Geschäfte des AIFM tatsächlich führen. Und künftig gibt es auch da Mindestangaben, einen Katalog, Beschreibung der Funktion, eine Beschreibung der Berichtslinie, Zuständigkeiten, Überblick über den Zeitaufwand, den jede dieser Personen für jede jeweilige Aufgabe einsetzt und dergleichen. Das geht also viel, viel granularer. Und da schließe ich jetzt einfach mal, ohne das jetzt näher belegen zu können, raus, dass die Aufsichten mehr wissen wollen, um beurteilen zu können, wer macht da wirklich was im Rahmen dieser AIFM-Zulassung. Auch die Anforderungen an die Geschäftsleiter werden konkreter. Künftig setzt die AIFM-Richtlinie Vollzeit voraus und die Geschäftsleiter sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der EU. Das ist jetzt im Moment wesentlich knapper geregelt, aber nach der künftigen Regelung müssen die Geschäftsleiter also natürlich die nötige Kenne haben und die Erfahrung für das Geschäft, was sie da leiten.
Kenne und Erfahrung verstehe ich ja noch, aber Vollzeit, was soll das bedeuten? Also wenn jetzt einer irgendwie 50 Stunden pro Woche arbeitet und 40 Stunden ist er AIFM und 10 Stunden pflegt er den Rasen, das...
Ja. Da haben sie gleich den Finger in die Wunde gelegt. Was ist Vollzeit? Also in das Luxemburger Rundschreiben, ich habe jetzt leider die Nummer vergessen, dieses konsolidierte Rundschreiben über den Aufsichtsrahmen hat ja auch Vorgaben gemacht über die Zeit oder wie viele Director-Positionen jemand innehaben kann. Hat auch ganz klar Grenzen gesetzt. Ich weiß nicht, sind es 4, sind es 10, ich weiß es nicht. Jedenfalls plausibel, damit nicht einer mit so 30 Positionen agiert, wo es zeitlich überhaupt nicht mehr auskommen kann. Aber in der Richtlinie steht jetzt tatsächlich, die müssen also ihre Expertise haben und entweder auf Vollzeitbasis beim AIFM beschäftigt sein oder sie müssen leitende Mitglieder oder Mitglieder des Leitungsorgans des ES-AIFM sein, die sich nochmal auf Vollzeitbasis zur Führung der Geschäfte des AIFM verpflichten.
Das sind wahrscheinlich Lokomotivführer Vollzeit.
35 Stunden, das müssen wir wahrscheinlich gelten lassen.
Ja. Samstags gehört der Papi mir, so haben wir mal angefangen.
Ja.
Mal gucken, wie es dann weitergeht.
50er Jahre, ne? Deutscher Gewerkschaftsbund, IG Metall. Geschichtsunterricht.
Habe ich irgendwann mal im Zeitzeichen beim WDR gehört, aber ich weiß noch nicht mehr wann.
Ja, das kommt jetzt leider später. Das kann ich nicht mehr auf dem Weg nach Düsseldorf hören. Was ich nicht bewerten kann, ist diese Änderung, dass die Auslagerung oder die Auslagerungsregelungen in der Richtlinie betreffen künftig ausdrücklich auch die Dienstleistung, die ein AIFM zusätzlich zur kollektiven Verwaltung erbringen darf. Da kommt ein Verweis auf Artikel 6 Absatz 4 der AIFM-Richtlinie und das sind dann letztendlich individuelle Portfolioverwaltung, wenn also der AIFM als Portfolio-Manager für jemand anderen arbeitet. Und die Nebendienstleistung Anlageberatung, Anlagevermittlung und das, was wir in Deutschland eingeschränktes Verwahrgeschäft nennen. Das heißt, in Bezug auf Investmentanteile kann ja ein AIFM oder kann eine Kapitalverwaltungsgesellschaft ja auch Verwahrgeschäft machen und die Anteile für die Investoren eben verwahren. So, dann haben wir den neuen Absatz 6a. Den finde ich schön, weil er nun endlich diese Diskussion beendet. Der neue Absatz 6a in dem Artikel sagt, dass der Vertrieb, der in eigenem Namen und im Anklang mit MiFID oder Versicherungsvertriebsrichtlinie erfolgt, nicht den Anforderungen von Artikel 20 Absätze 1 bis 6 unterliegt. Oder kurz gesagt, das ist keine Auslagerung. Das unterfällt nicht dem Auslagerungsregime. Und damit wird
Da hat die BaFin gewonnen, genau.
Und damit wird die Frage jetzt geklärt in der Richtlinie.
Ja, das hatten wir doch mal auch ein Thema im Kapitalmarktforum in Luxemburg vor mehreren Jahren. Da haben wir das auch mal diskutiert. Und ja, ich glaube, damals hätten wir nicht unbedingt gedacht, dass sich die BaFin-Auffassung da durchsetzt. Aber gut, ist jetzt so passiert.
Ja, gut, die BaFin ist die Aufsichtsbehörde eines doch schon recht großen Mitgliedstaates mit, wie soll ich sagen, großer Wirtschaftskraft, vielen Anlegern, auch für Fonds, die in anderen EU-Staaten ansässig sind. Also insofern Verhandlungsmacht würde ich der BaFin hier doch schon unterstellen wollen.
Ja.
Ja, Verwahrstelle. Da geht es um den Artikel 21 der Richtlinie. Da gibt es bislang die Regelung im Absatz 5 und die besagt, dass die Verwahrstelle eines EU-AIF ihren Sitz im Herkunftsmitgliedstaat des EU-AIF haben muss. Also deutscher Fonds, deutsche Verwahrstelle, Luxemburger Fonds, Luxemburger Verwahrstelle. Jetzt bekommt er einen neuen Absatz 5a. Da hat, glaube ich, der Wunsch der Branche nicht 100% umgesetzt werden können, die, glaube ich, auch grenzüberschreitende Verwahrstellendienstleistungen wollten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber jetzt haben Sie den Absatz 5a und da steht drin, dass unter bestimmten Voraussetzungen ein EU-Kreditinstitut mit Sitz in einem anderen EU-Staat als Verwahrstelle bestellt werden kann. Die Voraussetzung ist allerdings, dass es in dem Herkunftsmitgliedstaat des AEF, also da, wo der Fonds sitzt, darf es keine verwahrstellenden Dienstleistungen geben, die für diesen AEF gebraucht werden. Das soll dann aber auch mal genügen zum Thema Verwahrstellen. Interessanter ist das Liquiditätsmanagement, Artikel 16 der AEFM-Richtlinie. Der bekommt erstmal einen neuen Absatz 2b. Der Absatz 2b knüpft an die Regelung in Absatz 1 und Absatz 2. Die muss man also kennen, um das zu verstehen. Nach Absatz 1 muss jeder AEFM, ich verkürze das mal ein bisschen, über ein angemessenes Liquiditätsmanagementsystem verfügen, ein Liquiditätsrisikomanagement haben, Stresstests sind Pflicht. Verkürzt, das steht in Absatz 1. Absatz 2, jeder AEFM muss gewährleisten, dass die Anlagestrategie, das Liquiditätsprofil und die Rücknahmegrundsätze aller von ihm verwalteten AEF schlüssig ineinandergreifen. Also eigentlich selbstverständlich, dass er sich schon Gedanken darüber machen muss, dass die Liquidität und die Rücknahmemöglichkeiten und die Mechanismen, die für diesen AEF da wirken, vereinbart sind, zueinander passen und nicht kollidieren. Dazu gibt es dann eben künftig konkretere Vorgaben, und denn die Kommission will sicherstellen, dass die Absätze 1 zu 2 eingehalten werden und verpflichtet jetzt mit dem neuen Absatz 2b, dass der AEFM, der einen offenen AEF verwaltet, unter bestimmten Liquiditätsmanagement-Instrumenten mindestens 2 geeignete Instrumente auswählen muss. Den Katalog findet man im Anhang 5 in den Nummern 2 bis 8 der Richtlinie. Der ist auch neu in der AEFM-Richtlinie. Der AEFM nimmt diese Instrumente in seine Vertragsbedingungen auf oder in die Satzung, wo auch immer die vertraglichen Beziehungen geregelt wird mit den Anlegern. Und es gibt nur eine Einschränkung: die Auswahl darf sich nicht auf die Nummer 5 und 6 beziehen oder beschränken. Dazu muss man den Katalog kennen. Der hat 9 Punkte. Und es sind naheliegend die Instrumente, die man eben kennt, um die Liquidität zu steuern. Anteilrücknahmen werden ausgesetzt oder das Recht zur Anteilrückgabe wird beschränkt auf bestimmte Beträge beispielsweise, dass die Anleger nicht ihre gesamte zur Rücknahme vorgelegten Anteile einlösen können, sogenannte Gateway-Regelungen, Verlängerung von Kündigungsfristen, dann eine Rückgabegebühr, um Kosten für Liquiditätshaltung zu puffern. Und dann kommen die Punkte 5, 6, Swing Pricing oder Dual Pricing. Also das sind bestimmte Mechanismen, mit denen letztendlich die Kosten, die man eben für das Vorhalten der Liquidität und für das Nutzen der Liquidität bei Anteilrückgaben umlegt und eben den rückgebenden Anlegern belastet. Dann haben wir den Punkt Sachauskehr. Auch das wird als Liquiditätsmanagement-Tool hier in dem Katalog genannt. Geht allerdings nur zur Erfüllung von Rücknahmeverlangen von professionellen Anlegern. Das klappt nicht gegenüber Privatanlegern. Und Ziffer 9, Side Pockets. Und weil es eben in diesem Kontext auch eine Menge zu regeln gibt, wann darf der AEFM unter welchen Umständen welches Instrument einsetzen, wie muss das einsetzen und jede Menge Detailregelungen, finden wir dann in den neuen Absätzen 2c bis 2i. Zum Beispiel Informationspflichten, Anzeigepflichten gegenüber der Aufsicht und Ermächtigung der ESMA, das Ganze auf der Mikroebene weiter zu regeln. So, weitere Änderungen in der Richtlinie, das sind die Informations- und Berichtspflichten des AEFM, hier Artikel 23 bis 25, da kommt was dazu. Dann das Schema Drittland mit hohem Risiko wird jetzt einheitlich gedreht auf, dass ein Drittland, egal in welchem Kontext das geregelt ist, kein Hochrisikostaat sein darf. Auch die Bestimmungen zum Informationsaustausch in Steuersachen werden aktualisiert. Und das zieht sich durch die ganze Änderungsrichtlinie. Das wird auch in den Regelungen, die Drittlandbezug haben, für die OGAF-Richtlinie entsprechend angepasst. Das wird vereinheitlicht. Befugnisse der Behörden hatten wir vorhin noch. Dann die Frage, das haben wir auch lange nicht mehr diskutiert: Was macht denn die BaFin, wenn sie meint, dass ein anderer AEF, beispielsweise ein Luxemburger AEFM oder ein AEFM, gegen die Richtlinie verstößt? Sie informiert die ESMA, die europäische Aufsicht, und hier in diesem Beispiel die CSSF, die Luxemburger Aufsicht. Bislang braucht sie dafür eindeutige und nachweisbare Gründe, um ihre Vermutung dazu unterfüttern. Das wird geändert. Da genügen künftig angemessene Gründe. Das lässt mich ratlos zurück. Ich meine, nachweisbar hat ein Gewicht. Das heißt, da muss die BaFin schon was auf den Tisch legen, wenn sie an die ESMA und an eine andere Aufsicht herantritt, um gegen einen nicht in Deutschland ansässigen AIF oder AIFM dann vorzugehen. Aber was angemessene Gründe sind, keine Ahnung. Und ansonsten gibt es dann eben auch jede Menge weiterer Regelungen, die das in wesentlich detaillierter regeln, als es bis jetzt ist, mit den neuen Absätzen 5a bis 5h. Na, alles unter der Überschrift Verpflichtung zur Zusammenarbeit. Da geht es um die Interaktion zwischen den EU-Aufsichtsbehörden und untereinander und auch im Verhältnis zur ESBA. Ja, das Ganze im Grunde genommen sehen wir auch als Änderung der OGAF-Richtlinie. Ganz stark verkürzt sind die Änderungen alle vergleichbar. Und daraus leite ich jetzt mal mein persönliches Fazit ab, dass die AIFM-Richtlinie einen ähnlichen Weg geht, wie ihn auch die OGAF-Richtlinie gegangen wird. Das heißt, sie wird erweitert, sie wird kleinschrittigere Regelungen enthalten und dass AIFM-Richtlinie und OGAF-Regulierung aneinander angeglichen werden sollen, ist ja auch kein Geheimnis. Das ist schon seit Jahren in der Diskussion. Und ja, wenn ich jetzt mal eine Prognose wagen würde, ist es letztendlich eine Frage der Zeit. Mittelfristig werden die Richtlinien sich immer ähnlicher werden. Und vielleicht läuft es irgendwann darauf hinaus, dass es nur noch eine europäische Investmentfondsrichtlinie gibt und es einen einheitlichen Rechtsrahmen gibt mit einem einheitlichen Passportregime, ohne diese Differenzierung zwischen verschiedenen Anlegergruppen. Allerdings dann auch immer verbunden mit einer immer kleinschrittigeren, immer granulareren Regelung. Und das kann gut sein, kann aber natürlich auch sich zu einer Belastung auswachsen, wo man eben dann sehen muss, dass man im Bereich der institutionellen Fonds da nicht über jeden Stock springt, der da hingehalten wird.
Ja, Herr Kuhn, dann vielen Dank, dass Sie uns diese Änderungsrichtlinie vorgestellt haben. Ist ja doch ein größerer Umfang, der da auch dann an Änderungen im Kapitalanlagegesetzbuch auf uns zukommen wird.
Ja, damit, also das würde muss passieren. Ja, wenn wir mal an die offenen Immobilien-Sondervermögen denken, das muss dann nachgezogen werden.
Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns an der Stelle bei unseren Zuhörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.